Du hörst Wahlkampf, dein Podcast zur Landtagswahl Baden-Württemberg 2026.
Willkommen zurück bei Wahlkampf. Nachdem wir letzte Woche den FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr zu Gast hatten, wollen wir heute mal die badische Brücke nach Karlsruhe bauen. Unser Gast ist 28 Jahre alt, hat am KIT technische VWL studiert und 2021 einfach mal ein IT-Startup gegründet, das mittlerweile über 20 Leute beschäftigt. Und nebenbei ist er noch Landtagskandidat in Karlsruhe West. Herzlich willkommen, lieber Sean. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beiden. Es freut mich auf jeden Fall sehr, heute hier zu sein. Und ich freue mich auf unseren Talk heute.
Du bist auf jeden Fall ein extrem spannender Mensch, an den sich ganz, ganz viele Fragen stellen lassen. Bevor wir inhaltlich richtig reinstarten, fangen wir doch mal mit deinem Namen an, Sean. Du hast einen sehr spannenden Nachnamen. Magst du mal erzählen, woher der kommt?
Vielleicht müssen wir erstmal sagen, wie der eigentlich heißt.
Also mein Name ist Sean Braun von Stumm. Und es ist tatsächlich eine Geschichte, die lange Zeit für mich selber gar nicht so klar war, weil die gar nicht so gut überliefert wurde in unserer Familie. Aber nach etwas längeren Gesprächen und etwas Recherche habe ich herausgefunden, ganz ursprünglich geht es auf den Karl Ferdinand von Stumm-Halberg zurück. Das ist ein Großindustrieller aus dem 19. Jahrhundert.
Also kein billiger Landadel, sondern so richtig?
Nee, tatsächlich. Der hatte neben ThyssenKrupp einen anderen großen Stahlkonzern in Deutschland. Und der hatte zu seiner Zeit damals 7 Töchter. Und das war eben noch eine Zeit, wo es im Normalfall so war, dass der Mann beziehungsweise die Frau den Namen des Mannes angenommen hat. Jetzt war es aber so, dass er den Namen natürlich weitergeben wollte. Und dann hat er mit dem damaligen Kaiser, so wurde es zumindest mir erklärt, eine Sonderregelung gefunden. Und zwar wurde dann der Rittmeister Braun mit dem Namen von Stumm sozusagen zu Braun von Stumm verbunden.
Weil die Kombi ist echt sehr, sehr interessant, wenn man den so hört. Das ist ganz, ganz, ganz lustig. Sehr guter Einstieg. Du bist ja eigentlich, oder du kommst ja eigentlich aus der Startup-Welt, hast zwar irgendwie was halb technisch, halb VWL-lastiges studiert, aber bist jetzt in der Startup-Welt als in der IT-Welt unterwegs. Und da muss ja eigentlich immer alles so ein bisschen agil und effizient sein. Jetzt machst du nebenbei irgendwie noch Politik als Landtagskandidat mit uns zusammen. Hand aufs Herz, sag mal, wenn du einen Prozess im Wahlkampf optimieren oder effizienter gestalten müsstest, welcher Prozess wäre das? Einfach mal so spontan gefragt.
Definitiv der Prozess, wie wir Probleme in unserem Land entdecken. Also das allererste, was man halt als Startup-Gründer normalerweise lernt, ist, möglichst viele Leute auf der Straße nach seiner Idee zu befragen. Und ich finde, wir sind manchmal zu selten im Austausch mit den Leuten direkt. Mhm. Und ich finde, da sollten wir relativ einfach und lean zum Beispiel einfach eine Webseite online stellen, wo die Leute direkt einfach ihre Probleme reinschreiben können und dann dementsprechend wir einfach Daten sammeln und Informationen sammeln von den Leuten vor Ort und so halt einen viel besseren Überblick bekommen, was bei den Leuten am Ende des Tages wirklich tagtäglich die Probleme sind.
Ja, das finde ich einen spannenden Input, weil ich habe mal 3 Jahre in Berlin, Helena hat das auch mal, glaube ich, gemacht, oder ja, im Bundestag gearbeitet. Und da bist du so als wir haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht, damals für einen Bundestagsabgeordneten. Und wenn du so in einer Bundestagswoche in Berlin bist, dann merkt man schon sehr schnell, korrigiere mich, Helena, aber in was für einer Bubble-Politik teilweise unterwegs ist und wie wenig das dann doch mit der Realität der Leute vor Ort irgendwie zu tun hat. Und diese Connection hinzubekommen zu den Wählerinnen und Wählern, für die Leute, für die du gewählt bist, die du vertreten musst, das ist echt eine Herausforderung. Deswegen finde ich es eigentlich einen ganz guten Ansatz. Jetzt ist die Frage, wie man das so sinnvoll aufsetzt, aber es muss ja erstmal nicht unser Problem sein. Aber ich finde es eine coole Forderung, weil das ist tatsächlich ein existierendes Problem.
Um ehrlich zu sein, mich erinnert es ja schon fast so ein bisschen an ein potenzielles Joint Politics Projekt. Kurzer Werbeblock an der Stelle, oder? Also
was ist denn Joint Politics, Helena?
Joint Politics ist eine gemeinnützige GmbH, die sich zum Auftrag gemacht hat, junge politische Nachwuchstalente zu fördern, die entweder zum ersten Mal für ein Amt kandidieren, was ja, glaube ich, bei dir sogar auch der Fall ist, oder eine eigene Initiative haben, die parteiübergreifend die Demokratie und Politik insgesamt besser machen will. So sind wir mit der ökologischen Marktwirtschaft zu German Politics gekommen. Und so ein Ansatz, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, wie der bei German Politics gepitcht würde, um sich für eine Förderung zu bewerben. Nur als Inspiration für dich, falls dir mal langweilig wird nach dem Podcast, nach dem Wahlkampf.
At German Politics, vielleicht kann man ja mal so die Connection herstellen.
Liebe Grüße sehr, sehr gehen gerne. Raus.
So nämlich.
Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mal deinen Kandidatenflyer angeschaut, Jean. Und da schreibst du unter anderem davon, dass du den Eindruck hast, dass aktuell ein Sturm durchs Land zieht. Du kommst aus der Praxis, du bist Gründer, selbstständig, du hast in deinen jungen Jahren bereits ein eigenes Unternehmen mit aufgebaut. Gab es in dieser ganzen Zeit einen Moment, wo du dir gesagt hast, es reicht mir jetzt, ich muss jetzt wohl selber in die Politik und etwas verändern, weil die Realität dich als Gründer ausgebremst hat?
Ja und nein. Also ich würde sagen, wenn man gründet, dann hat man eigentlich so eine gewisse Form von Mindset, dass es eigentlich keine wirklichen Probleme gibt. Es gibt nur Hindernisse und diese Hindernisse müssen bewältigt werden. Und deswegen war nie so der Punkt, dass man gesagt hat, boah, das ist jetzt der Punkt, den muss ich definitiv ändern, sondern man war vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen frustriert, aber man ist dann einfach durch den Pain gegangen und hat sich Mühe gegeben, das Ganze dann doch irgendwie hinzubekommen. Und es funktioniert auch. Es ist nur manchmal deutlich anstrengender, als es sein müsste. Trotzdem stehe ich dazu meine Aussage, dass ich sage, es zieht ein Sturm durch unser Land und das war für mich damals tatsächlich dann der Beweggrund, dass ich gesagt habe, es sind im Außen so viele Dinge und die sind ja auch langfristig für einen Unternehmer sehr wichtig, weil als Unternehmer ist man ja auf einen sicheren, auf einen langfristigen Wirtschaftsstandort einfach angewiesen und wenn man sieht, dass außen drumherum einfach die Probleme zunehmen und einfach nicht gelöst werden, dann bringt es ja auf kurz oder lang auch das eigene Geschäft sozusagen in Gefahr und das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, da möchte ich einfach mithelfen, die Perspektive, sage ich mal, mit reinbringen, die ich im Startup gelernt habe, wie man schnell agil arbeitet und diese Perspektive dann in die Politik zu tragen.
Ich finde das einen interessanten Ansatz. Und ich glaube, dass mehr Unternehmer oder Gründer politisch aktiv sein sollten, weil, wie du es beschreibst, weil Demokratie alle uns was angeht, klar, aber auch mal unabhängig davon, weil diese Art und Weise, wie Probleme oder, wie du sagst, Herausforderungen, die es ja eigentlich eher sind, gelöst werden. Mein Eindruck von der Politik ganz oft ist, dass, und das stört mich selber, jetzt sind wir alle nun mal politisch engagierte Menschen und wir wissen, wie Parteien funktionieren, wir wissen auch so ein bisschen, dass Entscheidungen natürlich manchmal ein bisschen komplexer sind auf gesellschaftlicher Ebene im Vergleich zu einem Unternehmen, weil es nun mal eine andere Ebene ist, die adressiert wird. Aber trotzdem glaube ich, dass dieser Effizienzgedanke und beispielsweise jetzt das Denken, konkretes Beispiel von Bürokratie oder einer Vorschrift oder beispielsweise einer Gewerbezulassung aus der Sicht des Unternehmens und nicht beispielsweise direkt aus der Sicht des Verbraucherschützers, wenn man immer erstmal als Politik, als Verwaltung dahin geht und sagt, ja okay, wem könnte denn das Unternehmen schaden, wem könnte der Gründer, der eigentlich nur eine coole Idee hat und irgendwas meistens besser machen will, wie kann der dem Verbraucher in Anführungszeichen schaden? Wenn man das einmal genau umkehrt und sagt irgendwie, ja okay, lass doch mal schauen, was kann denn das auch für einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land bringen, ist allein dieser gedankliche, andersrum gedachte Ansatz. Ich finde, der macht in der Praxis, wenn man jetzt mal auf Verwaltungsebene geht und beispielsweise jetzt in Gewerbe, in Ordnungsamt geht, dass eine Zulassung für irgendein beschränktes beispielsweise Gewerbe erteilt. Wenn man das andersrum denkt, ich glaube, da haben wir schon viel erreicht, weil das aus der Sicht des Unternehmens gedacht ist und die meisten Gründer so, also ich würde uns mal beide so einschätzen, dich schätze ich auch so ein, Helena, dein Startup kommt noch bald, keine Sorge. wir wollen alle nur unser Ding machen, weil wir das, was wir machen, lieben. So, jetzt machst du, du musst gleich nochmal kurz erklären, was ihr eigentlich genau macht, weil das habe ich noch gar nicht, weiß ich noch gar nicht. So, ich mache Musik ganz viel oder ich bin in der Musikbranche tätig und also wir haben gar keinen Anreiz, gegen Leute zu arbeiten oder irgendwie uns schlecht zu verhalten, weil wir wollen ja, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Sobald wir uns in irgendeiner Weise auch moralisch verwerflich verhalten, Musikindustrie, dann werden wir komplett so und zwar sofort gecancelt. Überhaupt kein Problem. Da brauchen wir kein Gewerbe, was uns beaufsichtigt am Ende vom Tag, ist meine Meinung.
Nee, absolut. Sehe ich definitiv genauso. Ich glaube, die politischen Regeln sind ganz oft, haben einen guten Hintergedanken. Das Problem ist einfach nur, dass die Menschen sehr, sehr oft einfach verkennen, worauf es in der Welt oder ankommt und wie schnelllebig alles ist, vor allem im Unternehmertum. Es kommt einfach so sehr auf Tempo an, es kommt auf so viele Dinge an, und wenn man da dann durch bestimmte Bürokratie einfach gebremst wird, dann kann das gerade auch bei jungen Unternehmen unheimlich, unheimlich viel ausmachen. Und weil du gefragt hast, was wir machen, also da, um vielleicht so ein bisschen die Brücke zu schlagen, ich habe das Unternehmen 2021 mit meinen zwei Co-Foundern aufgebaut und bis auf 20 Mitarbeiter zusammen haben wir es hochskaliert. Dann war aber bei mir der Punkt Anfang letzten Jahres, dass ich entschieden habe, eben in die Politik zu gehen, und Startup und Politik, das ist schwierig zu vereinen, das muss man ganz ehrlich sagen.
Warum?
Einfach von der Stundenzahl. Also es ist einfach ein Startup, bei mir waren die Stunden teilweise 60, 80 Stunden, also die Wochen 60, 80 Stunden lang, teilweise auch mal drüber, und da dann nebenbei noch was ehrenamtlich zu machen, da wird man keiner von beiden Sachen wirklich gerecht. Und deswegen kam dann für mich der Punkt, ich möchte in die Politik, und dann habe ich mich schrittweise sozusagen aus dem Startup rausbewegt und arbeite jetzt in einer Venture-Clienting-Strategieberatung. Das heißt, wir helfen also praktisch Großkonzernen dabei, wie sie effizient mit Startups zusammenarbeiten können und die Innovation von Startups in Großkonzerne reinholen können. Also praktisch einfach sozusagen die Perspektive, die ich aus dem Startup geholt habe, kann ich dort jetzt auch sehr effizient anwenden und dann zum Beispiel auch unseren Großkonzernen dabei helfen, innovativer zu werden. Trotzdem vielleicht noch so ein bisschen die Brücke zu schlagen, was wir eigentlich genau machen.
Ja.
Startup heißt Mabel AI, und wir haben damals 2021, da war gerade so diese ganze Datenschutzthematik, Apple hat ein paar Updates gebracht, und das hat im E-Commerce tatsächlich ziemlich viel kaputt gemacht. Warum? Da muss ich ein bisschen den Kontext geben. Es ist grundsätzlich so, im Normalfall haben die meisten Unternehmen früher Fernsehwerbung zum Beispiel geschalten oder über andere Mittel. Das Problem bei dieser Werbung ist, man strahlt die Werbung einmal aus, aber man weiß gar nicht, wer sie am Ende sieht. Das heißt, ob es überhaupt die eigene Zielgruppe am Ende des Tages ist oder ob man zum Beispiel vielleicht auch die falschen Leute erreicht, aber für die bezahlt man ja mit. Und der große Vorteil von den großen Werbeplattformen wie Meta und Google zum Beispiel war, dass die ein sogenanntes Tracking eingeführt haben. Das heißt, die sind hingegangen und haben einen Feedback-Mechanismus eingebaut. Das heißt, die Werbung wird ausgespielt und dann bekommt der Algorithmus aber über dieses Tracking, wenn die jeweiligen User, sag ich mal, ihr Einverständnis gegeben haben, die Rückmeldung, dass Person XY gekauft hat, und dadurch kann der Algorithmus sehr viel genauer die Zielgruppe verstehen. Das heißt, wer dieses Produkt am Ende des Tages wirklich kaufen möchte. Und daraus kann der Algorithmus dann ableiten, an wen er die Werbung sozusagen zukünftig wieder ausspielt. Und dadurch wird dieser Prozess mit jeder Iteration viel genauer und viel kosteneffizienter, weil ich dann wirklich die Werbung an die Leute spiele, die für mein Produkt relevant sind. Dieser Prozess ist aber 2021 ein bisschen kaputt gegangen, weil Apple ein großes Update gebracht hat und auch weil die Datenschutzregulatorien einfach zu der Zeit wirklich enorm zugenommen haben. Und wir haben dann als erstes deutsches Startup sozusagen eine Möglichkeit geboten für Shopify-Shops, ein schnelles, einfaches Plugin zu implementieren, das hilft, die Daten wieder sauberer zu erfassen und im Sinne des Datenschutzes konform dann, wenn der Nutzer sein Einverständnis gegeben hat, weiterzuspielen. Dadurch haben wir insgesamt einfach eine höhere Datendichte generiert, was dazu geführt hat, dass das Marketing von Moment 1 praktisch effizienter und günstiger wurde. Und wir haben es dann auch so gemacht, dass wir praktisch diesen Datenstrom kontrollierbar gemacht haben. Das heißt, wir konnten dann zum Beispiel hingehen und auch Bestandskunden aus diesem Tracking ausschließen, weil das große Problem war, dass diese Algorithmen ganz gerne einfach immer wieder die Bestandskundendaten gesammelt haben.
Ja.
Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute am Ende des Tages dafür bezahlt haben, ihre Bestandskunden wieder zu bespielen, was auch sehr teuer ist.
Ja.
Und dadurch haben wir es dann möglich gemacht, die rauszufiltern und die Daten, nur die Neukundendaten zu verwenden.
Das heißt, ihr habt dann einfach beispielsweise irgendeine Ad geschaltet und dann diejenige, und eure Marktlücke war, dass ihr in der Zeit ermöglicht habt, eine kleine oder ein möglichst niedriges CPC zu haben, die trotzdem aber super zielgruppenorientiert ist.
Also der ganze Mechanismus selbst wurde von Meta etc. Abgewickelt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Datendichte sozusagen so hoch wie möglich ist, was generell dazu geführt hat, dass wenn du praktisch unsere Lösung nicht verwendet hast, du in etwas, sagen wir mal, 30-40% höheren CPC generell hattest, weil du einfach weniger Daten hattest, und dann ist das wie so eine Dartscheibe, dann ist der Dart-File eben nicht in das Bullseye geflogen, sondern eben ein bisschen weiter außen, und mit uns ist er sehr viel genauer wieder sozusagen in die Mitte, da wo er hingeflogen. Und das hat praktisch generell einfach das Ganze ein bisschen effizienter und kostengünstiger gemacht.
Sehr, sehr cool.
Ich hätte auch gleich dazu noch eine technische Nachfrage, aber ich wollte gerne noch einmal auf das Thema kurz zu sprechen zu kommen, das ihr davor angesprochen habt. Oskar, du hast ja du hast ja betont, dass es eigentlich ganz gut wäre, wenn wir mehr Gründer und Selbstständige in der Politik hätten. Und aus eurem Gespräch hat sich ja ganz interessanterweise auch somit die Begründung ergeben, warum das vielleicht eben aktuell nicht der Fall ist. Jean hat beschrieben, dass es super schwierig ist, einer Selbstständigkeit und einem politischen Engagement zur gleichen Zeit erfolgreich nachzugehen. Kann halt nicht jeder so krass sein wie du, Oskar, an der Stelle. Und darum...
Ich sag gleich was dazu.
Darum also die Frage an euch. Jean, du musstest dich jetzt quasi so dafür entscheiden, nachdem du das Unternehmen aufgebaut hast, was ja eigentlich auch eine super schöne Story ist, konntest dich danach für die Politik entscheiden. Oskar macht beides irgendwie gleichzeitig. Glaubt ihr, es ist... klar, dass es schön wäre, mehr Gründerpolitik zu haben, ist klar, aber glaubt ihr, es gibt auch Hebel, um es machbarer zu machen, um tatsächlich so ein Vollzeitengagement wie eine Unternehmensgründung, das vereinbarer zu machen mit politischem Engagement? Ist es einfach nur Wunschdenken oder glaubt ihr, da gibt es wirklich Hebel, wie man das besser vereinen könnte?
Willst du zuerst?
Ich überlege gerade, aber ich habe also einen Ansatz, den ich beispielsweise hätte. Also ich glaube tatsächlich, es ist schwer, ein Vollzeitmandat und ich behaupte jetzt einfach mal, ein Landtagswahlkampf ist in der Zeit ein Vollzeit, du bist zwar nicht bezahlt, aber du machst Vollzeitpolitik am Ende vom Tag. Da ist es tatsächlich schwer, auch wenn man die Rahmenbedingungen, ich gehe gleich drauf ein, besser gestalten könnte. Konkrete Idee wäre beispielsweise, ich meine, genauso wichtig ist, wir machen jetzt Landespolitik, aber wenn du auf kommunaler Ebene unterwegs bist, Vereinbarkeit von dem Ehrenamt mit einem Job oder jetzt geht es gar nicht nur um den Job, sondern auch um Familie beispielsweise mit Kindern. Wenn wir mehr wollen, dass Leute, die im Berufsleben stehen oder gerade eine Familie gegründet haben, dass auch die in der Politik vertreten sind und da ist die kommunale Ebene nun mal, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt, dann muss man es halt beispielsweise hinkriegen, dass eine Kommune es organisiert, dass Gremiensitzungen zu Zeiten stattfinden, wo das für einen normalen Berufstätigen beispielsweise möglich ist. Dass beispielsweise eine Aufsichtsratssitzung von einem kommunalen Unternehmen, wo jetzt nun mal ein Stadtrat und Gemeinderat Mitglied ist, dass die halt nicht um 12 Uhr mittags stattfindet, sondern dass man halt schaut, im Bewusstsein, dass da halt nun mal Ehrenämtler sind, die da normalerweise drin sind, dass man die halt zeitlich so legt, dass es machbar ist. So, ich glaube, diese Ansicht, das ist vielen gar nicht so bewusst, weil woher soll's auch kommen, so ungefähr. Aber das ist beispielsweise ein Ansatz, wo ich glaube, da kann man was machen. Alles andere, das Landesparlament ist auf Vollzeit ausgelegt, der Bundestag logischerweise auch, halte ich, glaube ich, für echt kompliziert. Ich glaube, ich würde vielleicht regulatorisch ansetzen und das ist natürlich jetzt ein heikles Thema, aber dass man da Übergangszeiten beispielsweise entspannter gestaltet, also vom Mandatwechsel wieder in die Freiwirtschaft und andersrum, das geht natürlich eigentlich ganz gut, aber da bin ich ehrlicherweise kein Experte, aber vielleicht kann man da in der Regulatorik was anders machen.
Für dich ist ja auch kein Problem, du kriegst ja beides hin.
ja, fairerweise, aber ich bin zum Glück auch nicht Vollzeit in der Politik tätig. Das möchte ich nur für den Kontext dazu sagen. Hast du noch Ideen?
Also für den kommunalen Raum finde ich deinen Punkt richtig, richtig gut. Mhm. Das sehe ich bei uns in Karlsruhe tatsächlich auch sehr oft, dass das ein Problem ist. Mhm. Für die Landes- und Bundespolitik weiß ich gar nicht, weil du es schon angesprochen hast, es sind ja Vollzeitmandate. Da würde ich mir eher wünschen, dass wir mehr einen Filterprozess haben, dass wir ein bisschen höhere Anforderungen generell einfach an Politiker stellen, weil ich finde, es muss nicht jeder ein Politiker ein Unternehmer sein. Ich finde, die Perspektive ist wichtig in der Politik, sehr wichtig, aber es muss nicht jeder einer sein. Ich finde aber umgekehrt ist sehr wichtig, dass die Leute, die reinkommen, bestimmte Qualitäten mitbringen. Und ich finde, da sind wir in der Vergangenheit in unserem Auswahlprozess über unsere bisherigen Strukturen einfach nicht gut genug gewesen, weil wir sehen, dass es Probleme gibt und die Probleme hängen am Ende des Tages auch zum Teil am Personal.
Vielleicht, also ich würde sagen am Personal, aber ergänze mich gleich mal, Helena, vielleicht auch an den Parteien oder an dem, wie auch Listen aufgestellt werden teilweise. Das ist jetzt als jemand, der natürlich auch einen Listenplatz hat, und das haben wir jetzt, du auch. Mhm. Wir haben alle drei einen für die Landesliste in Baden-Württemberg und das ist immer ein heikles Thema, aber was, und da wird auch ungern drüber gesprochen, parteiintern. Absolut. Hand aufs Herz, das ist so. Aber was spricht denn dagegen? Lass mal in andere Länder schauen und von denen klauen. Beispielsweise, ich kenne es jetzt nicht ganz perfekt auswendig, aber die Neos, also die Liberalen in Österreich beispielsweise, die machen parteiinterne Vorwahlen, bevor Listen aufgestellt werden, damit einfach parteiintern schon so ein gewisser Wettkampf stattfindet und überhaupt nur erst die auf Listen kandidieren, bei denen die Mehrheit der Parteimitglieder sagen, die wollen wir auch, dass die kandidieren. Und ich formuliere es jetzt mal ein bisschen über überspitzt, dann würde mich jetzt Parteiintern jeder für hassen, aber ich habe einen Punkt. Dann lässt man mal so Bezirksabsprachen einfach bleiben, weil die Mehrheit der Mitglieder tatsächlich entscheiden kann, wer denn wo auf Listen kandidiert.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele Menschen, weil das vielleicht als kleinen Kontext dazu, ich bin ja noch gar nicht so lange in der Politik. Ich bin ja tatsächlich erst seit Anfang letzten Jahres sozusagen in die Politik gekommen und habe dementsprechend, ich habe immer ein unheimlich hohes Interesse an Politik gehabt, aber für die politischen Strukturen habe ich mich relativ wenig interessiert. Ich wollte einfach die Probleme lösen, habe mir Lösungen dafür überlegt. Und das mal von innen zu sehen, das ist für viele Menschen, glaube ich, von draußen wäre das mal interessant, das einfach zu sehen, wie das im Normalfall einfach bei Parteien, bei allen möglichen Parteien
abläuft. Und eher abschreckend,
abläuft.
Oder?
Abschreckend, ja, eher abschreckend, muss man ehrlicherweise sagen. Definitiv. Und da, finde ich, kommt eigentlich alles auf ein Wort. Und das ist einfach für mich Transparenz. Ich würde mir wünschen, dass unser gesamter demokratischer Prozess viel, viel transparenter wird. Gerade in der Zeit, wo wir sehen, dass in unserer Welt so viele Falschaussagen getroffen werden, so viele Dinge einfach intransparent sind oder nur Teilwahrheiten dargestellt werden, würde ich mir sehr viel mehr vollkommene Transparenz wünschen, dass die Bürger da einfach einen vollkommenen Einblick haben und sich ein eigenes Bild davon machen können. Ich meine, das wird sich sicher nicht jeder anschauen, es interessiert sich auch nicht jeder dafür, aber ich persönlich finde, dass das eine ganz andere Form von Vertrauen gibt und ich finde, das sollten wir in Deutschland als tatsächliches Ziel anpeilen.
Ist auch eine sehr liberale Haltung, ne, den Menschen zuzutrauen, eigene Entscheidungen treffen zu können, nachdem sie eben aufgeklärt wurden und sich daraus dann eine eigene Meinung bilden. Ich bin auch voll beim Punkt bei Oskar. Ich glaube auch, dass sich innerparteilich und wie Parteien agieren und wie da Machtverhältnisse entstehen, wirklich noch viel verbessern kann. Es ist ja nach wie vor leider so, dass diejenigen, die halt eben am längsten da sind und einfach nicht weggehen, irgendwie dominieren und halt bestimmen am Ende, die mit dem stärksten und hartnäckigsten Sitzfleisch, wer wo auf welcher Liste vielleicht sein darf oder auch nicht. Und andersrum, wenn wir erleben, wenn wir neue Leute nach vorne stellen, was wir ja durchaus auch uns mal trauen, werden die nicht unbedingt immer wärmstens empfangen oder unterstützend begleitet, sondern sehr kritisch eher beäugt. Deshalb, es ist nicht so einfach. Also wir versuchen es ja mit neuen Leuten, die haben dann aber auch nicht die größte Unterstützung. Deshalb, ich glaube, innerparteilich muss sich viel ändern. Ich würde aber gerne noch mal eine Frage hier, eine technische Frage anschließen, wenn ich darf.
Wir sind so gesprungen vom Thema.
Ja. Vielleicht wird das nachher doch noch was mit den 2 Gigabyte hier. Jean, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aus als jemand, der viel Expertise hat im Bereich IT-Technologie. Gibt es irgendwelche Innovationen, von denen wir vielleicht, also Oskar und ich oder auch die Zuhörerschaft, die wir gerade irgendwie nicht auf dem Schirm haben, du aber vielleicht schon, von denen du dir vorstellen könntest, dass sie in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden, vorausgesetzt, dass wir natürlich aber auch schaffen, die Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass aus wissenschaftlichem, akademischem Know-how auch industrielle Wertschöpfung entstehen kann im IT-Bereich. Ja, vielleicht gibt's ja eine offene Frage, die eine oder andere Innovation, die irgendwie cool ist, von der du hoffst, dass die in Zukunft eine Rolle spielen wird.
Sehr, sehr gute Frage und vielleicht hat der ein oder andere an der Stelle auch schon mitbekommen, Innovation ist ja generell so total mein Thema. Ich interessiere mich extrem dafür. Ich möchte, dass wir Deutschland zum innovativsten Land der Welt ausbauen. Tatsächlich ist es aber so, weil du es jetzt sehr spezifisch auf die digitale Branche gestellt hast. Die digitale Branche ist sehr am Wachsen, die ist sehr wichtig. Aber ich sehe tatsächlich eher das Problem, dass wir bei den nicht-digitalen Produkten gerade sehr viel Probleme haben, was Innovation angeht. Weil wir haben in den letzten Jahren einen Goldrausch erlebt in der Digitalbranche. Es ist einfach heutzutage so, man hat Startups, die haben im Endeffekt, sage ich mal, ein paar Laptops und ein bisschen Investmentkapital und können das Ding halt in 3 Jahren durch die Decke skalieren. Und das ist halt für sehr viele Investoren sehr interessant gewesen. Und dadurch ist unheimlich viel Risikokapital in diesen Bereich geflossen. Und das hat auch sehr viele Lösungen generiert oder sehr viele Unternehmen aufgebaut. Das finde ich auch, ist auch gut und richtig. Aber auf der anderen Seite sind viele andere Branchen zu kurz gekommen. Gerade die produktiveren Branchen, die, sage ich mal, eher einen physischeren Ansatz haben. Und ich glaube, genau das ist das große Problem unserer Zeit gerade, weil die nächsten Probleme, die auf uns zukommen, sind durch die Demografie etc. Probleme, die physischer Natur sind. Wir haben zu wenig Leute, wir haben Dinge, die in der physischen Welt verändert werden müssen und da haben wir auf der anderen Seite zu wenig Lösungen. Also ich mache da immer so ganz gerne das Beispiel mit dem Haus. Wir bauen Häuser natürlich mit ein paar Unterschieden, aber immer noch sehr ähnlich zu vor 20, 30 Jahren, was eben sehr viele Menschen braucht, um so ein Haus zu bauen und es dementsprechend auch sehr teuer macht. Umgekehrt gibt es Technologien wie das 3D-Druckverfahren, die stecken noch in den Kinderschuhen. Aber die könnte man, wenn man da wirklich rangeht und das Kapital bereitstellt und da auch ein politischer Wille für Rahmenbedingungen dahinter ist, ausbauen und dann schaffen wir es aus meiner Sicht auch, Häuser zu einem deutlich, deutlich günstigeren Preis in Deutschland zu bauen. Und das sind Ziele, die, finde ich, sollten wir als Gesellschaft verfolgen, weil wir dann auch viel mehr Menschen eben genau diesen Traum vom Eigenheim wieder ermöglichen. Und da möchte ich eigentlich, dass wir als FDP wieder hinkommen und das zeigen, dass das mit der Marktwirtschaft möglich ist und die Leute das dann eben auch wirklich spüren, dass sie sagen, hey, jetzt früher hat ein Haus eben 500.000 gekostet und mit neuen technologischen Ansätzen sind wir vielleicht nur noch bei 250.000. Das ist ein Riesenunterschied. Das wird so viele Menschen betreffen. Und da müssen wir ran. Und da fehlen tatsächlich sehr viele Rahmenbedingungen für.
Vielleicht dazu kurz ergänzend, ich glaube auch im Wohnungsbausektor, dass es da viel Potenzial gibt für Innovationen. Ich habe gestern meine Oma kurz besucht und da hatte sie sich gerade eine Doku angeschaut im SWR, wo es jetzt hier auch eine Region gibt, in der Sozialwohnungen aus Stroh und Lehm gebaut werden. Das hört sich jetzt so an wie zurück in die Steinzeit, aber man kann das von außen optisch nicht erkennen im Rohbau, dass die Wände aus Stroh und Lehm gebaut sind, was halt super für die Isolation tatsächlich ist und halt auch eine sehr nachhaltige Bauweise. Fand ich auch sehr spannend und es würde halt auch die Baukosten um Vielfaches senken aufgrund des Materials. Deshalb, ich bin mal gespannt, in welcher Art von Gebäude wir in Zukunft leben werden. Viel ist möglich.
Ja, ich glaube, also das ist jetzt so eine Phrase, aber Innovation setzt sich im Normalfall am Ende vom Tag durch und es muss gar nicht immer die disruptive Sprunginnovation sein. Das kann auch einfach schon helfen, wenn man beispielsweise auf einer Baustelle, da gibt es ein cooles Unternehmen aus der Schweiz, jetzt in dem Fall, das ist nicht Deutschland, aber die haben beispielsweise die Bestellunterlagen auf einer Baustelle komplett digitalisiert und sind damit einer der ersten Startups, die das so richtig hinbekommen haben, sind unglaublich gewachsen und haben einfach kleine Innovationen, aber effizienzsteigernd, um Kosten zu senken, Bauprozesse effizienter zu machen, haben da was Gutes hinbekommen, haben leider bewusst nicht in Deutschland gegründet, sondern in der Schweiz jetzt in dem Falle. Aber es sind eben diese kleinen Dinge, die es effizienter machen. Und du hast natürlich jetzt die sagen wir mal, großen Bretter angesprochen, die man da bauen musste. Sehe ich genauso. Ich glaube, man ist jetzt da mit dem Gebäudetyp E schon ein bisschen vorangekommen, dass man einfach einfacher baut und einfacher bauen kann. Aber Hand aufs Herz, bauen kann, glaube ich, noch viel einfacher werden. Ich fange jetzt nicht vom Brandschutz an. Wenn man das Thema bringt, dann stellen sich, glaube ich, vielen Zuhörenden jetzt.
Wobei, kurzer Plot-Twist dazu. Ja, darf ich da was erzählen? Ja, ich habe gelesen, ihr habt doch bestimmt von dem Brand in der Schweiz mitbekommen. An Silvester,
ja,
dass der Brand in Deutschland tatsächlich so nicht hätte stattgefunden, weil aufgrund unseres Brandschutzkonzepts der Rettungsweg viel breiter gewesen wäre, wenn man sich dran gehalten hätte. Ne?
Das ist richtig, ja, komplett. Aber ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Ich komme ja aus Mannheim und kandidiere hier. Und in Mannheim haben wir den Rosengarten. Das ist so eine Event-Location da. Vielleicht kennen den einige. Und das ist Europas brandschutzsicherstes Gebäude. Und es ist verrückt, wie viel Geld die jedes Jahr allein in die Wartung von allen, sagen wir mal, Anlagen stecken müssen, nur um das sicherzustellen. Mein liebstes Beispiel, was ganz praktisch orientiert ist, ist eine Schule. Ich glaube, in meiner Schule war es genauso. Die wollten einen Fernseher aufhängen im Gang, um halt das schwarze Brett zu ersetzen und digitale Ausfallpläne zu zeigen. Und dieser Fernseher muss halt in den Brandschutzkasten, weil der könnte ja brennen. Also, oder ich kann die Argumentation nicht mal richtig nachvollziehen, aber brennbares Material soll irgendwie geschützt werden, keine Ahnung. Aber, also jetzt mal Hand aufs Herz, bevor der Fernseher wirklich in eine Brandlast wird, sind die Leute schon aus dem Gebäude raus, so ungefähr. Also, da fehlt mir so ein Brandschutz ist, und jetzt bin ich wirklich kein Experte, aber in vielen Teilen überzogen, führt dazu, dass Bauen sehr viel teurer wird. Ich bin viel in der Veranstaltungsbranche tätig. Da wird es manchmal schon echt überzogen, was Sicherheitskonzepte, Brandschutzvorschriften und von Neubau will man, glaube ich, gar nicht erst anfangen zu reden, was das angeht.
Ich finde, diese Beispiele sind eigentlich sinnbildlich so ein bisschen auch für die Debatte, die wir generell in unserem Land gerade zum Bürokratieabbau führen. Ja. Weil ich finde, zum einen sehen wir, es kann so nicht weitergehen. Es ist teilweise einfach zu komplex. Auf der anderen Seite sind viele Vorschriften ja auch irgendwie aus einem ganz guten Grund manchmal entstanden.
100%.
Und ich denke, was jetzt eigentlich so dieser Schlüssel ist, mit dem wir uns befassen müssen, ist, dass wir eben besser verstehen, was macht noch Sinn, was macht weniger Sinn. Und da wünsche ich mir teilweise, deswegen habe ich das auch so tatsächlich in meinem eigenen Wahlkampfkonzept so ein bisschen drin, eben kleinere Technologieparks, in denen wir eben mehr in das Testen reinkommen, dass sozusagen Unternehmen die Möglichkeit haben, Prototypen zu bauen und dann eben dort, sag ich mal, am Test entdecken, hey, was könnten denn neue Standards sein? Wie könnten wir denn andere Dinge sozusagen oder anders strukturieren und daraus die Politik dann lernen kann? Weil was wir immer sehr stark versuchen in der Politik ist, von oben herab die Regeln zu geben. Und es funktioniert dann halt im einzelnen Anfall nicht. Und im Startup lernt man halt genau das Gegenteil. Man geht mit einer Idee erstmal los, probiert rum, schaut erstmal, was funktioniert nicht. Und dann, wenn man, sage ich mal, ein Konzept sieht, was funktioniert, dann abstrahiert man das auf das Große, auf Ganze. Und das wünsche ich mir, diese Perspektive würde ich mir mehr wünschen in dieser ganzen Debatte.
Freiräume schaffen ist das Stichwort.
Ein sehr, sehr gutes Stichwort. Oskar, meinst du, es ist schon Zeit für ein Spiel mit dem Genre oder hast du noch eine Frage?
Wollen wir ein kleines... Ja, ich habe noch eine kurze Frage und dann spielen wir ein Spiel.
Ja.
Jetzt sind Mannheim und Karlsruhe beides, würde ich sagen, starke Wirtschaftsstandorte in Baden-Württemberg. Wenn du jetzt aber trotzdem einen Wunsch frei hättest, den die Landesregierung in Stuttgart sofort für unsere Städte, im besten Fall natürlich unter FDP-Regierungsbeteiligung, ist keine Frage, umsetzen müsste, welcher wäre das?
Ich würde tatsächlich ein kleines Bürokratieministerium aufbauen für Startups. Warum sage ich das? Startups haben oftmals sehr komplexe Fragestellungen, mit denen sie sich befassen müssen. Und die gehen dann eben zu normalen Bürokratiebehörden und die sind erstmal total überfragt mit diesen Fragestellungen, weil das ist so weit weg vom Tagesgeschäft, dass die dann erstmal fragen müssen, okay, wer kennt sich denn damit überhaupt aus?
Ja.
Und das ist ein sehr großer Blocker, was Innovation angeht. Und gerade zum Beispiel auch, was das IP-Recht angeht, das ist also nochmal Rechtsfragen etc. Und da würde ich mir tatsächlich einen Ort wünschen, der ausgestattet ist mit Experten, die sich eben genau diesen Fragestellungen annehmen, dass die Startups da Tempo bekommen und eben nicht mehr blockiert werden und dementsprechend, sage ich mal, einfach mit ihrem Geschäft relativ schnell weitergehen können. Das wäre aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Dann würden wir uns erstmal sparen, großflächig zu überlegen, was wir an Bürokratie einsparen können, sondern würden da einfach relativ schnell die PS auf die Straße bringen.
Das finde ich einen sehr, sehr coolen Vorschlag. Helena, wir wollen was machen. Ich sage ein Wort und du sagst danach nochmal ein Wort, okay? Wir müssen jetzt einmal live machen, wir haben uns nicht abgesprochen. Wir spielen das Spiel Kampf oder Krampf, also eigentlich Kampf oder Krampf. Ich sage dir jetzt sozusagen einfach ein Wort und du musst sagen, ist es ein Kampf oder, also lohnt es sich dafür zu kämpfen oder ist es ein kompletter Krampf und das können wir bleiben lassen, so ungefähr. Und du kannst auch gerne begründen, warum.
Manchmal ist es auch mehr als ein Wort, nur schon mal
manchmal
als Spoiler.
Ist es
mehr als ein Wort.
Das stimmt. Mitarbeiterkapitalbeteiligung.
Definitiv für kämpfen. Ich finde, das ist einer der Punkte, wo wir breiten Wohlstand in der Gesellschaft aufbauen können. Junge Unternehmen sollten die Mitarbeiter beteiligen lassen können an dem. Die Mitarbeiter arbeiten viel in einem jungen Unternehmen, meistens weit über die Arbeitszeit hinaus, helfen wirklich mit, dieses Unternehmen und die Idee groß zu machen. Und die sollten dementsprechend auch entlohnt werden. Und das Ganze sollte nicht an irgendwelchen Steuervorschriften scheitern, sondern da sollte jeder seinen fairen Anteil bekommen. Und ich glaube, so würden wir auch Wohlstand in die Breite bringen.
Heikles Thema als Liberaler, Datenschutz.
Kommt drauf an, wo. Also generell bin ich, gerade wenn wir zum Beispiel jetzt nach Amerika rüberblicken, ganz froh, dass wir grundsätzlich mehr Datenschutz haben als da drüben. Auf der anderen Seite komme ich aus einer Branche, die am Datenschutz verzweifelt ist. Deswegen sage ich, der Datenschutz muss deutlich einfacher werden. Er ist einfach zu komplex. Wir haben allein damals, ich meine, fast 50.000 Euro dafür ausgegeben, zu prüfen, wie unsere Lösung perfekt datenschutzrechtlich korrekt ist und wurden da wirklich super beraten. Aber am Ende des Tages hat nicht jeder dieses Kapital. Und das ist einfach auch wieder ein Riesenblocker für viele Unternehmen. Deswegen Datenschutz muss einfach deutlich, deutlich simpler und einfacher zu verstehen werden.
Die Beteiligungsmöglichkeiten von Hochschulen an Ausgründungen verbessern? Kampf oder Krampf?
Kampf. Also wir müssen generell schauen, dass wir mehr Ausgründungen aus Hochschulen schaffen. Das ist generell ein Problem. Wir forschen unglaublich gut, wir forschen viel, wir haben tolle Erkenntnisse in Deutschland, tolle Patente, aber leider entstehen relativ wenig marktreife Lösungen daraus und da müssen wir definitiv ran.
nehme jetzt mal nochmal eine KI-Frage. Nicht wundern, wir haben uns dann aber auch thematisch noch ein bisschen breiter aufgestellt. Achtung, es kommt aber ein langes Wort, ein sehr langes Wort. Die Gründung einer 10. Landesuni mit dem Schwerpunkt KI in Partnerschaft mit der Wirtschaft.
Ein Kampf, wobei ich sagen würde, dass das tatsächlich sogar schon passiert im IPA in Heilbronn. Also das IPA in Heilbronn ist wirklich auch so für mich eigentlich so ein Prestigeprojekt davon, was ich mir für Deutschland sehr viel mehr wünschen würde, auch für andere Bereiche als nur KI. Das ist im Endeffekt ein kleiner Technologiepark, der Gründer, Investoren, Großunternehmen und Universitäten auf einem räumlichen Ort zusammenführt und so die Wege kurz macht und eben alle sozusagen miteinander vernetzt. Und dort entsteht Innovation sehr viel schneller, sie kommt sehr viel schneller in die Anwendung. Und so müssen wir öfters denken. Und ich finde, das Gleiche sollte es eben, wie vorhin auch gesagt, fürs Bauen geben, sollte es für die Gesundheitsbranche geben, sollte es für die Bildung geben, es sollte es genauso für die Pflege geben, weil überall dort brauchen wir Innovation.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Helena.
Ja, keine Fragen mehr.
Keine mehr. Okay, wir machen noch eine. Gut, dann machen wir noch eine.
Komm, eine noch. Ja. Dann nehme ich jetzt aber mal eine, die aus dem KI-Pool raussticht. Das schafft der Jean auch. Auch ein bisschen eine Gretchenfrage. Klimaneutralität in Baden-Württemberg bis 2040.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von diesen festgesteckten Zielen, wenn man nicht die Substanz dafür hat, sie umzusetzen. Ich finde, wir sollten nicht von oben herab diese Ziele definieren, sondern wir sollten von unten überlegen, welche Prozesse brauchen wir, um die Ziele zu erreichen. Und was wir bei der Automobilindustrie gesehen haben, was das große Problem war, ist, das Ziel wurde gesetzt, aber die Innovation war nicht schnell genug da, um das Ziel umzusetzen. Und gleichzeitig haben wir die Rahmenbedingungen auch gar nicht umgesetzt für die Elektromobilität etc. Und deswegen müssen wir viel mehr darüber nachdenken, wie schaffen wir sozusagen die Grundlagen für die Innovation zu setzen und nicht einfach nur immer diese großen Ziele durch die Medien zu posaunen, die dann auch die Leute irgendwann einfach gar nicht mehr glauben können.
So, das nehme ich als Schlusswort, Oskar. Das finde ich super. Vielen Dank, lieber Jean, für deine Zeit. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr habt's gemerkt in dieser Folge. Wir drei, auch der Jean, wir treten an für ein Update im Landtag. Oskar in Mannheim, ich in Vaihingen und du, Jean, in Karlsruhe. Zu allerletzt kannst du uns noch einmal pitchen. Warum sollen die Leute in Karlsruhe West ihr Kreuz bei dir machen und warum am 8. März bei der FDP?
Weil ich wirklich für Lösungen stehe, bei denen ich der Meinung bin, dass sie nachhaltig sind. Lösungen, bei denen wir nicht in 4 Jahren wieder an dem gleichen Punkt sind und wieder die gleichen Geschichten erzählen, sondern Lösungen, die dafür sorgen, dass wir vielleicht nicht in 3 Jahren eine komplett andere Welt haben, aber in 10 Jahren es deutlich, deutlich, deutlich besser haben als heute und dann die Probleme auch nachhaltig und final gelöst haben. Und das ist aus meiner Sicht, wie wir mehr in Politik denken sollten, nicht nur in 4 Jahreszyklen, sondern mit einer klaren Vision, die dafür sorgt, dass die Leute wieder hoffen können und planen können.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt wirklich am Ende der 2. Folge von Wahlkampf angekommen. In eigener Sache noch kurz, ihr habt uns nach der letzten Folge einiges an positiven Feedback gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr uns unterstützen wollt und der Meinung seid, dass dieser Podcast mehr von mehr Leuten gehört werden muss, dann gebt uns gerne 5 Sterne Spotify-Bewertung und schreibt auch gerne einen Kommentar. Das mag der Spotify-Algorithmus noch lieber. Folgt Jean auf Insta, teilt die Folge gerne und wir hören uns dann nächste Woche wieder im Wahlkampf. Vielen Dank.
Vielen Dank euch beiden.
Das war Wahlcamp, dein Podcast zur Landtagswahl 2026. Am 8. März FDP wählen. Yeah.